Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimm-Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie wieder zuhören. Am 23. Mai kam in diesem Jahr in der Deutschen Kinemathek in Berlin eine kleine Runde von Filmschaffenden und KritikerInnen zusammen, um in einem Werkstattgespräch die Geschichte und die möglichen Zukünfte des Grimme-Preises zu reflektieren. Die Veranstaltung hieß Vorbild für die Fernsehpraxis – 60 Jahre Grimme-Preis. Zu Gast bei Moderatorin Claudia Wick waren insgesamt 5 Leute. Der Medienhistoriker Gerd Hallenberger, der auch seit vielen Jahren Juror in verschiedenen Grimme-Jurys ist, der Produzent Tyron Ricketts, der dieses Jahr für die Serie Sam, ein Sachse einen Grimme-Preis bekommen hat, die Dokumentarfilmerin Alice Agnes-Kirchner, die 2020 für den Film Wie Holocaust ins Fernsehen kam einen Grimme-Preis gewonnen hat, außerdem die Kritikerin und Grimme-Jurorin Jenny Zilker sowie Grimme-Preisleitung Lucia Eskes. Das Gespräch hat einen breiten Themenkreis abgedeckt. Es ging um die Vielfalt in Preisjurys und um die Vorstellungen der ARD, wie Dokus für ein jüngeres Publikum in Zukunft aussehen sollen. Und es ging auch um eine vielleicht banal wirkende Frage. Zahlt es sich eigentlich aus, einen Grimme-Preis zu gewinnen? Wir haben heute für Sie im Podcast ein ungefähr 30-minütiges Best-of dieser Veranstaltung zusammengeschnitten. Claudia Wick und Gerd Hallenberger saßen am Anfang des Gesprächs zu zweit auf der Bühne. Daraus hören Sie einen kurzen Ausschnitt und dann geht es nahtlos über zum gesamten Panel. Viel Spaß beim Hören.
Ich erinnere mich an Debatten, die wir in den 90er und in den Nullerjahren geführt haben. Ich erinnere mich an Tränen, die in Jurys geflossen sind, weil man sich nicht so einfach darauf einigen konnte, ob jetzt auch das Privatfernsehen mit seinem So-Sein, mit seinen anderen Erzählweisen in dieses Grimme-Preis-System passt.
Ja.
Und deswegen wäre meine kleine Frage, ist der Grimme-Preis immer so gut wie das Fernsehen oder muss das Fernsehen besser sein, wenn es einen Grimme-Preis gibt?
Sagen wir mal so, was auch gerade in den letzten Jahren bei vielen Turbulenzen in und um Fernsehpreise aller Art sich ja gezeigt hat, ist, dass Fernsehpreise und ganz besonders der Grimme-Preis mit seiner kleinen Besonderheit, dass hier ja nicht so sehr Leistungen der Vergangenheit ausgezeichnet werden sollen, sondern Sendungen, die bereits existieren, aber Hinweise geben, Ideen beinhalten, wie Fernsehen auch in Zukunft sein kann, wie Bewegtbildangebote auch in Zukunft sein können, also dieses in die Zukunft schauen, da schon auch eine ziemliche Rolle auch spielt. Und wenn ich auch mal die Verhältnisse in anderen Ländern angucke, sei es im Film, sei es im Fernsehen, Preise haben wirklich eine mehrfache, wahnsinnig wichtige Funktion. Sie zeigt einfach, Leute, auch so kann das aussehen. Das ist nicht nur das, was vermeintlich alles ist, was zu was dieses Medium fähig ist. Es kann auch sein zu sagen, hier, da ist was ganz Besonderes. Bitte nicht übersehen. Das heißt also, auch da kann in Teilen ein Preis was bewegen. Und wir haben auch mehrfach gehört von Menschen aus Redaktionen und Produktionsfirmen, die gesagt haben, Mensch, toll, dass wir den Grimme-Preis bekommen haben, sonst hätten die uns nach der ersten Staffel gekillt. Also es wird schon wahrgenommen und stellt auch was dar.
Das werden wir gleich auch mit den beiden PreisträgerInnen nochmal besprechen, ob das irgendwie pekuniär sich auswirkt, wenn man einen Grimme-Preis bekommen hat, außer dass man diese Trophäe hat, von der ich jetzt weiß, weil wir sie versichern mussten, dass sie rund 600 Euro kostet. Ich fange gleich mit dir an, Tyron Ricketts. Dieses Jahr einen Grimme-Preis gewonnen für Sam, ein Sachse. Und muss sagen, ich bin ja nicht mehr ganz die Viva-Generation. Ich habe es nicht mitbekommen, dass du bei Viva warst. Das liegt aber, glaube ich, an meinem Alter. Aber du hast mehr als 70 Filme gemacht als Schauspieler und bist Produzent auch und hast mit Pantertainment auch Sam, ein Sachse mitproduziert, zusammen mit
Big Window, also die Firma von Jörg Winger.
Genau.
Ist aber eine Tochter.
Wiederum von der UFA. Alles nicht so einfach, aber genau. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Grimme-Preis. Als wir haben uns beim Bergfest kennengelernt, das ist traditionell immer die Veranstaltung in der Mitte, wo die Jurys auf die Nominierten treffen. Und ich wusste es da schon, aber da warst du noch irgendwie in Sorge, dass es vielleicht wieder nur eine Nominierung ist, weil es gab auch für Herren auch schon eine Nominierung für den Grimme-Preis. Ich mache weiter erstmal, wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen, mit Alice Agnes-Kirchner, die andere Preisträgerin. Das ist 2020 schon wieder gewesen, wie Holocaust ins Fernsehen kam, eine Dokumentation. Herzlichen Glückwunsch auch dir nochmal für diesen Preis. Du hast auch schon mit Preis gewonnen für 24 Stunden Berlin. Da warst du auch eine von den vielen Dokumentarfilmerinnen, die diesen einen Tag dokumentiert haben, der dann später den Grimme-Preis bekommen hat. Und auch 2010 20 Mal Brandenburg, da warst du sozusagen auch im Team dabei, also insofern auch, ist es nicht dein erster, aber man hatte so ein bisschen auch das Gefühl, also dieses Holocaust-Thema und Grimme, da passt ja nichts dazwischen, das ist eine ganz lange Tradition, dass man sich irgendwie mit diesen Themen beschäftigt und so, warst du überrascht, dass es jetzt ausgerechnet der geworden ist, da hast du viele andere schöne Dokumentarfilme fürs Fernsehen gemacht?
Naja, ich war zweimal noch nominiert gewesen vorher. Da wusste ich aber noch nicht, vielleicht auch noch etwas studentischer Anfängerfehler, dass man unbedingt auf das Bergfest muss. Ja, das war mir noch nicht so klar. Vielleicht lag es daran, vielleicht auch nicht. Ist heute schwer zu sagen. Also ich habe natürlich irgendwie drauf gehofft, weil in dem Moment, in dem man nominiert ist, hofft man natürlich drauf. Also ich mache Dokumentarfilme immer mit meinem ganzen Herz, meinem ganzen Verstand. Ich schmeiß mich da rein, ich versuche das zu ergründen, ich versuche eine darin auch allgemeingültige oder eine ganz konkrete Geschichte, je nachdem, was es ist, zu erzählen. Und hier bei Holocaust war es ja auch noch Fernsehgeschichte, also nicht nur in Deutschland. Also es war in USA, die ja die führende Produktionsfirma kam aus New York, Fernsehgeschichte dort schon geschrieben hat, dann bei uns natürlich völlig klar, das muss man einfach sagen, es war überhaupt die erste Miniserie, die ausgestrahlt wurde, überhaupt weltweit. Das war überhaupt nicht so geplant, das sollten nämlich 13 Folgen sein, aber der NBC-Redakteur mochte das nicht, weil sein Vorgänger hatte das irgendwie genehmigt und dann hat er gesagt, das senden wir jetzt über Ostern einfach weg. Ja. So, da haben sie das zusammengehängt und irgendwie da diese 4 Folgen draus gemacht von jeweils fast 2 Stunden. Und so ist es dann eben auch weltweit verkauft worden. Und das hat in Deutschland so viel ausgelöst. Wir haben ja so ein bisschen da diese Fernsehgeschichte mit drin. Natürlich hatte ich die Hoffnung, dass ein Fernsehpreisinstitut ja, auch das dann würdigt, weil ich schon sehr dafür gekämpft habe, das muss ich schon auch sagen, dass das Fernsehen diesen Film überhaupt herstellt. Es war nicht selbstverständlich. Also ich habe da ungelogen 5 Jahre dafür gekämpft, dass es dann endlich produziert wird, weil ich wusste, es muss 19 ausgestrahlt werden, weil das dann eben 40 Jahre nach der Erstausstrahlung zum selben Zeitpunkt. Und dann war natürlich der Grimme-Preis quasi so eine wunderbar, da wurde dran geglaubt und ich habe dran geglaubt und das führt sich jetzt zusammen. Das war natürlich toll.
Jenny, ich habe nach recherchiert, dass du seit 1998 in der Grimme-Jury bist. Es sind natürlich sehr viele ähnliche Leute, die da so zusammenkommen. Das würde ich jetzt auch nochmal gerne an euch beide richten, sowohl an Lucia, die ja auch, ihr sucht ja Leute aus wie uns, die man dann, man darf ja nicht sich drum bewerben, sondern man wird eingeladen in diese Jury. Und die Frage ist ja, sind wir alle weiße, christliche Mittelschichtsleute, die das Fernsehen unserer Kindheit, Jugend, Gegenwart auszeichnen? Oder wie kann man, oder ist es sozusagen, ist da wirklich auch eine Diversität innerhalb der Jury? Und wie kann man die herstellen?
Also ich bin schon mal nicht christliche Mittelschicht. Und ich glaube, das versuchst du schon jedes Jahr immer wieder zu erweitern. Also mittlerweile bin ich zum Beispiel die Älteste, glaube ich. Damit kein Ageismus passiert, komme ich jetzt so als Alte da noch so rein und habe viel gesehen. Ich glaube, es ist auch nicht so schlecht, wenn irgendjemand dabei ist, der da ganz viel schon gesehen hat. Und ansonsten sehe ich schon, dass ihr da versucht, immer wieder neue reinzuholen und das auch soweit ganz gut hinkriegt.
Ja, das versuchen wir. Und was die Bewertungspraxis angeht, du hast es ja selber auch erlebt bei der Studierendenjury, da merkt man eben auch, wenn die jungen Menschen alle gleich alt sind und sozusagen die gleiche Seherfahrung auch mitbringen, ist es auch schwierig, tatsächlich Dinge zu beurteilen, weil wir brauchen natürlich auch, was das Alter angeht, eine große Spreizung, also wirklich von alt bis ganz jung. Es ist natürlich schwierig. Es gibt bestimmte Kriterien, die würde ich nicht abfragen. Die weiß ich vielleicht von einzelnen Jurymitgliedern, aber ich frage ja jetzt nicht nach, Jenny, was hast du für einen Bildungshintergrund, aus welchem Elternhaus kommst du? Ist aber natürlich auch ein wichtiges Kriterium. Ne? Woher kommt man eigentlich? Was bringt man mit? Aber das Bemühen, die Jurys und Kommissionen vielfältiger zu gestalten, ist da. Und da wissen wir auch, dass wir da noch dran arbeiten müssen. Da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun.
Tyron, findest du die Grimme-Jury divers genug?
Ich kann vielleicht mal sagen, was ich gesagt habe, als Lucia mich gefragt hat, ob ich hierher kommen möchte heute. Das war eben auf dem Bergfest und da wussten wir noch nicht, dass wir gewinnen. Und meine Antwort war, aber ich habe noch nie irgendeinen Preis gewonnen. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich über Preise sagen kann, weil vor dem Preis, über den ich sehr glücklich bin, war das in meinem Aspirationsniveau, hat das überhaupt nicht beinhaltet, dass man einen Preis bekommt für die Art von Geschichten, entweder bei denen ich mitspiele oder die man halt selber macht. Also das war gar nicht denkbar. Und drum, die Fiktionsjury, die Leute, die wir getroffen haben, war jetzt nicht so fürchterlich divers, bis auf die Studenten. Aber sonst, wenn man sich das mal angeguckt hat, dann wird es auf jeden Fall besser, sagen wir mal so. Also repräsentiert es unsere Bevölkerung? Nein, aber es geht in die richtige Richtung.
Ja, das ist eben auch die Frage, also wenn man halt was Modellhaftes und was Exzellentes hervorkitzeln will, ob es jetzt tatsächlich die ganze Gesellschaft sozusagen repräsentieren muss in der Jury, ist ja gar nicht so sehr die Frage. Aber ich finde schon, dass der Preis sehr lange halt Menschen wie mich eingeladen hat.
Ich denke schon, dass die Gesellschaft abgebildet werden muss in allem, was Fernsehen ausmacht. Also das Sein ist die Jurys, aber vor allem auch die Tische, an denen Entscheidungen getroffen werden. Also kreative Entscheidungen, aber auch Entscheidungen, bei denen es um Geld geht. Weil man kann natürlich nicht jetzt jeden Prozentsatz der Bevölkerung abbilden, aber man kann durchaus abbilden, dass 25% der Bevölkerung Migrationsgeschichte haben. Man kann durchaus abbilden, dass 50% weiblich sind. Man kann abbilden, dass 10-11% queer sind. Menschen mit Behinderung. Und nur dann, glaube ich, kann man Geschichten erzählen, die als Lagerfeuer funktionieren, wo sich eben auch die ganze Gesellschaft angesprochen fühlt, aber man auch vielleicht einen Wegweiser bekommt über diese Geschichten, wie man als Gesellschaft zusammenarbeiten kann. Und das war ja ganz, ganz lange ein Riesenproblem und ist es auch heutzutage nicht noch. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Problem, warum das normale Fernsehen den Anschluss verliert und hauptsächlich alte Menschenfans gucken.
Alice, du vertrittst ja hier auch so ein bisschen den Dokumentarfilm, der ja auch in einer ganz schwierigen Situation eigentlich im Moment ist, auch was die Sender angeht. Und der Dokumentarfilm spricht ja häufig eben auch erstmal eine Sprache, die nicht so mehrheitsfähig ist, die nicht so viel gesehen wird. Wie wichtig ist das jetzt für dich irgendwie, dass du solche Preise gewinnst?
Also
vielleicht für deinen eigenen Psychohaushalt.
Also es gibt ja immer zwei Kriterien. Das eine ist quasi sowohl innerhalb von Redaktionen, aber auch von Produktionsfirmen. Also entweder man hat Erfolg im Sinne von Quote im Fernsehen nach wie vor. Das ist immer noch die Währung, die zählt, die auch uns mitgeteilt wird. Entweder so, ja, wir waren super oder wir waren unterirdisch. Also das sind dann so die Sachen. Man bekommt Preise. Wenn man nichts davon liefert, ist ganz schlecht. Ja, das muss man einfach mal sagen. Irgendwann gibt es dann so, ach nee, da so irgendwie. Also in meinem speziellen Fall jetzt nun bei diesem Film war es natürlich besonders wichtig, sage ich jetzt mal, weil ich wirklich durch alle Institutionen im WDR gekämpft habe, dass es durchkam. Dann hatten plötzlich alle recht, die jeweils diesen Film machen wollten. Also alle waren dann happy. Das war schon sehr wichtig für mich, weil sonst wäre ich so ein bisschen, ja, also es wäre vielleicht nicht ganz so einfach gewesen. Ich war aber davon überzeugt, dass dieser Film gemacht werden muss. Insofern habe ich halt dafür gekämpft. Also es hilft ungemein. Jeder Preis hilft, muss man auch sagen. Also es ist nicht nur so, dass ein Grimme-Preis jetzt, der ist für eine bestimmte Richtung, wie du es auch schon so sagtest, die Bildung oder auch die Kultur, aber auch die Unterhaltung. Also ich finde, der ist wichtig, aber jetzt ein anderer Preis ist auch hilfreich, ja. Monetär zahlt sich das im Augenblick nicht aus. Also ich habe jetzt nicht deshalb 10 Angebote und kann jetzt wählen. Ich hoffe, bei dir ist es anders und vielleicht ist es anders, würde ich mir wünschen oder dir wünschen. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ja. Und war noch eine andere Frage oder nee, war die beantwortet?
Das war erstmal die Frage, die ich dir gestellt hatte. Mal ganz kurz, hat Disney irgendwas gratuliert oder so? Ist es etwas für die wichtig, dass ihr den Preis gewonnen habt?
Ja, wir waren mal lecker essen zusammen.
Ah, okay. Hinterher erst, ja.
Okay. Nee, die freuen sich schon auch alle. Und ich bin jetzt auch noch nicht jetzt richtig reich geworden seitdem. Es haben auch nicht 1 Million Auftraggeber bei mir angerufen. Aber wenn ich das Gespräch suche mit einem potenziellen Auftraggeber, merke ich, dass da die Türen potenziell ein Stückchen weiter offen sind.
Und man sich das ja,
erst mal anhört, was sind da zu erzählen.
Es ist doch irgendwie auch sowas wie so ein Adelstitel, ist eine Auszeichnung, die da ein bisschen absetzt von den vielen Konkurrenten, die das irgendwie noch nicht haben. Ne? Fernsehen verändert sich ja rasant, hatte ich vorhin schon gesagt. Es hat diese verschiedenen Phasen gegeben, in denen es erstmal mehr geworden ist durch die Privaten und dann auch durch die Streamer. Jetzt gibt es aber auch so ein Schrumpfungsprozess in den Sendern, dass irgendwie viel weniger Programm hergestellt wird, auch aus Kostengründen. Ich denke, das betrifft halt euch besonders stark, weil der Dokumentarfilm eigentlich auch von den Sendern lebt.
Also vielleicht nochmal, um es an den Grimme-Preis anzubinden. Also ich bin persönlich sehr froh und ich glaube, die ganze Branche ist sehr froh, dass es so eine Institution gibt, die auch nochmal den Wert von einzelnen Filmen in einem jeweiligen Jahr beurteilt. Was jenseits der Quote, was jenseits von dem Erfolg oder auch der sonstigen Diskussion stattfindet. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Also das, weil die Zeichen, die jetzt bei uns ankommen, das ist aber auch ich rede jetzt für den langen Dokumentarfilm, aber auch für den langen künstlerischen, fiktionalen Film, ist, dass es zentralisiert werden soll. Das ist in der ARD, also ich spreche jetzt von den ARD-Anstalten und die im Augenblick wird hier nicht mehr über einzelne Filmthemen diskutiert, was da sein soll, sondern es gibt die Vorgabe, es soll exklusiv, radikal, emotional unterhaltsam und für ein breites Publikum interessant sein, aber die Eroberungszielgruppe junger Mainstream erreichen. Das ist also, ich habe mir keinen einzigen Begriff ausgedacht. Das ist also jetzt das, was wir auch bekommen. Und dazu kommt noch, dass dann entschieden werden soll, welche Zuschauergruppe besonders erreicht wird. Und da gibt es ein Formblatt, da gibt es anzukreuzen. Ich muss es einfach mal erzählen. Also es geht ja um den jungen Mainstream und da ist dann anzukreuzen von der Redaktion, die das dann einreichen müssen, eine sogenannte CODOC, die Koordinierungsstelle Dokumentarfilm, in der sitzen 4 weiße Männer, sonst niemand, eine Frau als Vertretung, alle auch, und die entscheiden dann, ob diese Filme überhaupt gemacht werden für die ARD und zu welchem Budget. Und anzukreuzen ist entweder junge Hedonistinnen, junge Progressive, junge bürgerliche Männer, junge statusorientierte Frauen oder besorgte, verunsicherte über 50-Jährige. Das sind, also das klingt wie, ich meine, ich sage, das ist tatsächlich das, was uns gesagt wird, so soll es sein. Entweder die oder die erreichen oder ja, und ich frage mich, also über Qualität von Filmen oder auch das Erreichen wird im Augenblick nicht diskutiert. Auch nicht, ob man den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag von Bildung, Information, Kultur und Unterhaltung irgendwie erfüllt. Das Ziel ist, und das kann man natürlich verstehen, jüngere Zuschauergruppen zu erreichen. Das ist das, was ich verstehen kann und was auch sein muss. Die einzige Frage ist, ob das der Weg ist.
Tyron, weiß es schon ein bisschen von eurer Veranstaltung, die wir auch gemacht haben zu eurem Film, zusammen mit Jörg Winger. Disney hat euch dann nicht so viele Vorgaben gemacht. Da gab es keine Kreuzchenliste, was ihr erreichen musstet. Ist das jetzt sozusagen dann der Himmel? Also ich bin, nachdem man durch die Hölle gegangen ist, 18 Jahre lang und versucht hat, es beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterzubringen. Und das ist ja natürlich wirklich eine harte Nummer, dann zu sagen, man will keine Person of Color als Hauptdarsteller. Das finde ich schon wirklich krass. Also das sozusagen, ist es dann sozusagen, sind die Streamer die Rettung? Frage ich jetzt den Produzenten und Story-Entwickler.
Also ich würde nicht sagen, die Streamer sind die Rettung, aber was unsere Welt auf den Kopf stellt und was für Menschen wie mich die Rettung ist, ist Digitalisierung. Weil wir haben vor Digitalisierung in der Pyramide Entscheidungen getroffen. Das heißt, oben einige wenige Mächtige haben gesagt, das ist gut. Und das klingt ja jetzt auch so mit diesem, wenn da vier Männer sitzen,
vier weiße Männer
sagen, so, dann ist das noch nicht modern gedacht, sondern es ist noch in der Pyramide gedacht. Und das führt natürlich immer wieder zu den gleichen Ergebnissen. Wir sind aber, so wie die Dampfmaschine irgendwann die Pferde ausgetauscht hat, da sind wir jetzt in einem Zeitalter, wo Digitalisierung die alte Denkweise komplett austauscht und da werden Entscheidungen im Netzwerk getroffen. Mhm. Und im Netzwerk entscheiden halt auch Zahlen. Da entscheidet, wer guckt sich tatsächlich ein Programm an und wer nicht.
Wer guckt sich denn eure Programme an?
Die Streamer haben halt potenziell die ganze Welt als Markt. Und auf der ganzen Welt gibt es natürlich sehr viel weniger ältere weiße Männer, als es andere Menschen gibt. Und darum entscheidet so ein Streamer nach anderen Kriterien. So gesehen ist Disney der Himmel und die Rettung. Ja. Eine kleine Anekdote aus der Zeit, wo ich noch im Musikfernsehen unterwegs war. Da kam irgendwann eben die Digitalisierung auch in der Musik auf und dann haben die Plattenfirmen ganz arrogant gesagt, nee, wir verkaufen weiter CDs, was soll schon passieren? Und ein paar Jahre später hatte sich die Musikindustrie auf ein Drittel dezimiert und neue Player haben übernommen. Ne, Spotify, iMusic und so weiter und so fort. Das Gleiche wird dem Fernsehen passieren, wenn sie es nicht schaffen, diese Umstellung auf Digitalisierung hinzubekommen, dass eben junge Leute überhaupt Lust haben, sich das anzugucken. Und wenn sie das, die müssen das halt auch hinbekommen, dass dann auch in der Mediathek tatsächliche Zahlen abgerufen werden können, nicht wie diese Einschaltquote, wo sich alle dran festhalten, wo 5.500 Haushalte, wo der Hauptverdiener muttersprachlich Deutsch sein muss, entscheidet, was gut oder schlecht ist. Also das ist eine Blase, ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt worden, aber es ist eine Blase, die unsere Fernsehlandschaft zu dem gemacht hat, wie sie bis jetzt aussah. Und wenn das Fernsehen das nicht hinbekommt, dann schauen die Kids halt auf dem Handy ihre Programme. Ja. Gute Geschichten werden sich immer durchsetzen.
Ist denn Sam auch jetzt Disney international zu sehen? Also meine Cousine in den USA kann sich das jetzt angucken?
Ja, also nicht da, nicht auf Disney Plus, weil das da eher für jüngere Leute nach wie vor ist. Aber in Amerika läuft es auf Hulu.
Beispiel. Auf Hulu, okay.
Ja. Und sonst kann man es auf der ganzen Welt sehen.
Aber ich würde auch gerne mal noch mal eine Lanze brechen. Also wir reden ja auch immer über die jungen Leute. Und ich würde ja schon sagen, also mit 50 bin ich noch nicht scheintot. Also ich, auch Menschen über 50 möchten qualitativ hochwertiges Programm gucken. Und auch Menschen über 60 möchten qualitativ hochwertiges Programm und auch innovatives und nach vorne gerichtete Sachen sehen. Weil ich habe den Eindruck, auch bei den Senderanstalten, ich war neulich bei einer Podiumsdiskussion, da wurde sozusagen den über 50-Jährigen auch die Relevanz abgesprochen, noch für die, als Zielgruppe für öffentlich-rechtliches Fernsehen interessant zu sein. Das fand ich schon echt schockierend. Weil das ist ja doch, also das sind die Menschen, die auch entscheiden in der Gesellschaft. Das sind die Menschen, die mitten im Arbeitsleben stehen, die mitten in der Gesellschaft stehen. Und so zu tun, als würden die jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielen, das finde ich auch eine ganz schwierige Entwicklung in den Senderanstalten.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Und vor allem, wenn wir sind ja jetzt, also wir sage ich jetzt, die Filmproduzierenden, die Filmemacher, kriegen das jetzt gerade auch so serviert. Also das, wovon ich hier gerade erzähle, das war auf der ARD-Programmkonferenz und das ist genau vor 2 Wochen gewesen. Ja, also da stellen sich dann alle ARD-Verantwortlichen, aber auch die Verantwortlichen der einzelnen Landesrundfunkanstalten und sagen, dass das jetzt die neue Regel ist. Ja, und wir erleben es zunehmend, dass die einfach auch so durchgezogen wird. Es gibt gleichzeitig innerhalb, also hören wir so aus den Sendern, das ist jetzt irgendwie so ein Gemurmel, dass überhaupt nicht so viel angeboten wird, wie sie da jetzt so haben wollen. Weil das ist ja die eierlegende Wollmilchsau. Wie soll man das schaffen? Ja, und vor allem, wie soll man es vorher sagen? Es ist ja sozusagen von hinten her aufgezäumt. Das soll das alles erreichen, innovativ sein, state of the art und talk of the town werden. Und ich habe mir keinen einzigen Satz hier ausgedacht. Das ist alles ein Marketing-Sprech. Und es wird aber nicht gemeinsam entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, man kommt zusammen und sagt, okay, wir wollen jetzt Alte erreichen oder Junge erreichen oder wir wollen mit diesen Sendern dieses erreichen. Sondern es ist jetzt plötzlich so wedel, wedel und jetzt, also jetzt macht mal bitte und vor allem bietet uns mal an.
Tyron? Also ich denke, was da definiert ist, was die Ziele angeht, das könnte ja genauso von Netflix kommen.
Ja, genau.
Also das ist ja genau das Gleiche. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das der einzige Weg ist, aber ich glaube, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen jetzt nicht eine radikale Kehrtwende macht, vielleicht ist das nicht der richtige Weg, aber dann ist spätestens, wenn die GEZ-Diskussion weitergeht und diese Blase sich nicht mehr selber nach oben pustet, dann ist es eh vorbei. Also die müssen sich tatsächlich was einfallen lassen und es führt keinen Weg dran vorbei, als den Teil der Bevölkerung abzuholen, der eben nicht Fernsehen guckt. Und dann müssen sie auch die Mediatheken, dann müssen sie messen, wer schaut es, damit man dann maßgeschneiderte Vorschläge machen kann, so wie Netflix das macht. Sonst funktioniert es nicht.
Ich gebe dir recht. Ich glaube aber, dass die bei den jungen Leuten, wie wir jetzt immer so sagen, die jungen Leute, der junge Mainstream, dass das mit der Mediathek sowieso so nicht funktioniert. Die haben wir da, glaube ich, schon verloren oder die hat das Fernsehen schon verloren. Ich glaube, also ich persönlich glaube, es müsste eher so eine Marke generiert werden, wie ZDF Neo es geschafft hat. Das ist etwas, wenn man mit Jugendlichen oder auch mit jungen Erwachsenen diskutiert, ZDF Neo sagt denen was. Mediathek, Arte, ARD, sagt denen überhaupt nichts.
Ja, weil das nicht sexy ist, so wie
ja, genau, und das meine ich. Also, glaube ich, müsste man eher einen neuen Begriff und dann quasi fast eine neue Senderstruktur oder eine neue Mediathekstruktur dafür haben. Dann, glaube ich, würde das vielleicht auch passen und würde es auch nicht so absurd klingen. Ja.
Ich glaube aber auch, dass es dahin laufen soll, ehrlich gesagt. Die müssen halt jetzt diesen Spagat machen zwischen, wir dürfen jetzt die alten Menschen ja nicht ganz verlieren und wir müssen aber trotzdem junge Leute mit dazu holen. Und es ist natürlich, das ist ja fast eine unlösbare Aufgabe. Ja, also ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss.
Ja, also ich denke auch, dass, ich glaube, solche Vorgaben wie deine kommen auch aus dieser.
Ich meine,
wie die du dir vorgelesen hast, ja, die kommen natürlich auch aus der. Also die wollen, die sehen schon, dass das auch das wirklich viel langweilig und alt ist und doof. Und deswegen versuchen sie irgendwas zu formulieren, was so ein bisschen, also das soll schon Veränderung
es
heißen.
Es ist eine Art Flucht nach vorne, das glaube ich schon auch. Und das glaube ich auch, dass da durchaus ein Bewusstsein dafür herrscht, dann sind wir weg. Die Frage ist, herrscht ein Bewusstsein, wir müssen ein besseres Programm machen oder ein geeigneteres Programm machen oder herrscht die Angst, oder wird an meinem Stuhl gesägt?
Das geht aber nur mit, wie Tarun gerade schon sagte, mit dem Wechsel auch in den Führungsetagen.
Das meine ich.
Die haben natürlich alle Angst, dass am Stuhl, dass 5 Jahre vor der Rente oder 3 irgendwie am Stuhl gesägt wird. So. Und natürlich müssen da die Leute sitzen, die auch wissen, also die das auch gucken, potenziell. Und die müssen aber auch Interesse an. Die müssen
dann auch Entscheidungen genau mitgestalten
können. Die müssen aber auch Interesse dran haben und da reingehen in diese ganzen Strukturen und auch Bock haben, auf das zu verändern und so.
Ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen weggedriftet vom Grimme-Preis und hin zu einer Mediendiskussion. Und deswegen jetzt nochmal sozusagen zurückgebunden, geht das ja natürlich auch in Richtung des Preises. Wenn das Fernsehen sich so verändern wird, dann wird sich auch der Grimme-Preis mit seinen Statuten, mit den Leuten, die in diese Preisjurys gehen, mit verändern müssen. Da sind wir uns doch höchstwahrscheinlich auch einig. Oder?
Naja, der Preis verändert sich ja permanent. Also wenn man sich die Preisträgerinnen von diesem Jahr zum Beispiel anschaut, Haus Kummerfeld, ich will nicht sagen, dass das vor 5 Jahren keinen Preis gewonnen hätte, aber, ne, also ja, aber natürlich, also das Fernsehen oder die Produktion verändern sich und damit verändert sich natürlich auch unsere Arbeit, also beziehungsweise die das Ergebnis, aber auch Qualitätskriterien ändern sich natürlich. Also diese Debatte über, wie werden eigentlich Frauen dargestellt im Fernsehen, wie werden Frauenrollen konzipiert. Also wenn man sich Produktionen anguckt, die vor 15, 20, 25 Jahren ausgezeichnet worden sind, würde ich darauf tippen, dass die ein oder andere, die jetzt aktuell keinen Preis mehr bekommen würde, nicht, weil die qualitativ nicht überzeugend war, aber weil da einfach bestimmte Dinge drin sind, die wir heute so nicht mehr machen würden oder so nicht mehr sehen wollen oder auch nicht mehr bepreisen wollen. Und insofern verändert sich der Preis ja permanent. Also insofern glaube ich, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass wir da nicht irgendwie state of the art bleiben.
Und der muss sich auch verändern. Also der verändert sich ja mit, weil was du am Anfang gesagt hast, dass einer der Gründer meinte, beim Fernsehen muss man hinschauen. Selbst das hat sich ja verändert heutzutage. Also heutzutage wird produziert mit Second-Screen-Tauglichkeit. Dass man Second Screen, dass man also während man was im Fernsehen schaut, trotzdem auch noch sein Handy mit dabei hat oder man guckt es auf dem Handy und irgendwie parallel noch was anderes. Also selbst das hat sich mittlerweile verändert. Aber eine gute Geschichte, die ausgezeichnet wird, die bleibt ja immer eine gute Geschichte, egal wo sie läuft. Selbst auf dem Handy ist ja eine gute Geschichte eine gute Geschichte.
Das riecht nach Schlusswort.
Die Deutsche Kinemathek ist übrigens das offizielle Archiv des Grimme-Preises und sie zeigt aktuell noch bis 31. Oktober die Ausstellung Fokus Fernsehen, 60 Jahre Grimme-Preis. Dort kann man in prämierten Sendungen und Jurybegründungen von 1964 bis heute stöbern. Einen Link finden Sie in unseren Shownotes. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, erzählen Sie doch mal einer Freundin oder einem Freund von uns. Wenn Sie uns folgen oder erwähnen wollen, finden Sie Epidemedien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich finden Sie dort auch überall. Abonnieren Sie uns, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit, Michael Ridder und Dimo Dröter.